Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das trifft uns alle wieder mal. Es geht um Kommunikation und die große Frage, wie sage ich es denn richtig, gerade dann, wenn ich schlechte Nachrichten zu transportieren habe. Und ich will es mal ein bisschen auch am Beispiel machen, an einem konkreten Projektbeispiel, wie man da methodisch rangehen kann, wie man nicht nur aus dem Bauch agieren kann. Es ging um den Fall einer Preiserhöhung eines Stadtwerks. Und wenn euch interessiert, wie wir das Problem angegangen sind, welche Methoden wir da reingebracht haben, dann bleibt dran, denn ich steige jetzt in das Thema ein. Also, es geht um schlechte Nachrichten, gut transportiert im Grunde genommen. Also immer dann, wenn ich etwas zu sagen habe, was wahrscheinlich unangenehm wird, da muss ich mir echt überlegen, wie mache ich das denn eigentlich? Ne? Und ob es der Kundenservice jetzt beigebracht bekommt und ob ich jetzt meinen Kundenservice schulen muss oder ob ich jetzt die Social-Media-Kampagne starte. Es gibt immer wieder viele Aspekte, die ich dabei beachten muss und wo ich mir überlegen muss, wie verpacke ich jetzt meine Botschaft so, dass ich sie vernünftig rüberbringe. Und das erste ist immer das gleiche Motto, einfühlsamer bestimmt. Ne? Wir müssen natürlich auf unsere Kundenmeinung eingehen, gerade wenn wir es jetzt in der persönlichen Interaktion haben. Das ist ein bisschen anders im Content-Marketing, im Post oder in der Pressemitteilung. Aber wenn wir im persönlichen Kontakt sind, dann ist es immer einfühlsam. Ne? Unser Kunde, die emotionale Ebene unseres Kunden ist immer richtig. Er fühlt so, wie er fühlt und das müssen wir akzeptieren. Wenn er sich ärgert, auch wenn wir finden, es ist zu Unrecht, aber er ärgert sich halt gerade. Ne? Das heißt also auch, wir müssen zwar schonend unsere schlechte Nachricht rüberbringen, aber nicht beschönigend. Dafür müssen wir klar kommunizieren. Wir müssen versuchen, die Sprache unserer Zielgruppe zu erwischen. Wir müssen respektvoll kommunizieren. Ne, auf das Berühmte, auf Augenhöhe. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht. Aber es ist genau das, wenn ich will mich nicht überhöhen. Vielleicht will ich mich aber auch nicht unterwerfen. Es geht um respektvollen Kommunikation. Es geht aber auch um Zuhören. Ne? Nur weil ich mir denke, boah, jetzt nervt der schon wieder und der regt sich wieder wegen nichts auf. Trotzdem, ich höre zu und ich muss aber auch verantwortungsvoll kommunizieren. Ich darf also nichts beschönigen, das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Und ich darf nicht irgendwas versprechen, was ich gar nicht halten kann. Ne? Auch das gehört zu verantwortungsvoller Kommunikation. Aber wie mache ich das? Also wie komme ich jetzt dahin, dass ich meine Botschaften so klar strukturiere? Und ich glaube, das Erste, was dabei wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass wir zwei Ebenen der Kommunikation haben. Einmal ist es rationale Ebene. Da ist der Inhalt drin. Da sind Fakten, Daten und Zahlen drin. Das ist aber immer nur ein Teil unserer Kommunikation. Unsere Kommunikation hat nämlich auch immer noch eine emotionale Ebene. Und da geht es darum, wie kommunizieren wir. Da geht es um eine Tonalität, um einen Stil, auch um nonverbale Elemente in der persönlichen Interaktion. Und die Methode oder das Konzept, das Modell, was dahinter liegt, das ist eigentlich ein relativ gutes Konstrukt. Also das, was ich gerade beschrieben habe auf dieser einfachen Ebene, das ist das sogenannte Eisbergmodell. Nach einem Eisberg benannt, ne, wo man die Spitze halt, das Rationale nur oben sieht und das Emotionale bleibt weiter unten. Es gibt aber auch Kommunikationsmodelle, die da auch echt weiterhelfen, sich das nochmal klar zu machen, was ich denn so habe. Und das eine ist zum Beispiel das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun. Schulz von Thun, ein Kommunikationswissenschaftler, der hat gesagt, ich weiß gar nicht, was Watzlawick oder Schulz von Thun, der sagte, man kann nicht kommunizieren. Auf jeden Fall Schulz von Thun hat gesagt, eine Botschaft hat immer vier Ebenen, die ich habe. Das eine ist halt das, was ich gerade schon mal gesagt habe, das Rationale, ein sogenannter Sachinhalt. Das zweite ist, ich sage mit jeder Botschaft auch etwas über mich aus. Ne? Also wie bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade? Das steckt auch in jeder Botschaft drin. Das sollte man sich immer klar machen. Die dritte Ebene ist der Appell. In jeder Botschaft steckt auch nochmal ein Appell drin. Na, also was erwarte ich von einem anderen, was er wiederum tut? Und es gibt noch eine vierte Ebene in einer Kommunikation, in einer Botschaft. Das ist der Beziehungshinweis. Denn mit einer Botschaft kann ich auch klar machen, wie stehen wir beide denn zueinander in der Kommunikation. Das ist jetzt schon sehr abstrakt, aber wir können es ja mal an dem Beispiel festmachen. Wie gesagt, es war ein reales Projekt, was wir hatten. Es ging um einen Stromversorger, der hatte eine Preiserhöhung, die war echt gesalzen. Also das war eine extrem hohe Preiserhöhung, warum auch immer. Er hatte sich jetzt überlegt, warum muss ich das machen? Ein Teil der Geschichte war halt, die haben halt lange, lange Zeit nicht erhöht und hatten dann echt ein Problem mit ihrer Beschaffung, mit ihren Einkaufspreisen, ne, hatten da Nachholbedarf eigentlich, um ihre Margenziele wieder zu erreichen. Und sie hatten zusätzlich noch, also es war auch lange geplant, von daher nicht schlimm, es war halt geplant zu sagen, hey, wir wollen jetzt dieses Jahr eher nicht erhöhen, dafür nehmen wir nächstes Jahr eine Erhöhung vor. Was er dann aber noch verkraften musste, dieser Stromversorger, war halt, dass diese gesetzlichen Umlagen, die beim Strom ja eine Rolle spielen, zum Beispiel die EEG-Umlage, dass die nochmal extrem gestiegen ist. Und eine Botschaft, die halt in dieser Kommunikation steckte, hieß, die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage fällt für jede Stromlieferung an. So, wenn wir das jetzt mal zerlegen in diese vier Ebenen. Also die Botschaft, die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage fällt für jeden Stromlieferung an. Erstes ist, worüber ich informiere, jeder muss zahlen. Jeder muss halt die EEG-Umlage zahlen. Das ist die rein rationale Sachebene, das ist das, was in dieser Aussage steckt. Was ich aber auch damit tue, ist ja diese Selbstkundgabe, die zweite Ebene. Ne? Also die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage fällt für jede Stromlieferung an. In diesem Kontext, und diese vier Ebenen sind meist im Kontext noch zu sehen, sage ich damit auch, ich will, dass du glaubst, dass wir da nichts für können. Ne? Wir können nichts für diese Preiserhöhung, weil die fällt ja für jede Stromlieferung an. Der Appell, der dahinter steckt, ist, nimm's hin, du kannst es nicht ändern. Ne? Das steckt halt auch mit da drin. Und was die Beziehung dazu sagt, ist, was ich also, ne, dieser Beziehungshinweis, also das, was ich von dir halte oder meinem Gegenüber halte und wie wir zueinander stehen, da könnte man jetzt rauslesen, hey, wir haben ein distanziert professionelles, unpersönliches Verhältnis, das sich in einer nüchternen Sprache widerspiegelt. Weil dieser Satz, die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage fällt für jede Stromlieferung an, die hat ja nichts Einfühlsames. Das war auch nicht einfühlsam eingebettet. Na, das war die Idee erstmal, wie kriegen wir das denn kommuniziert? Gedacht aus der reinen Sachinformation, ne? Kann man nichts da machen, jeder muss zahlen. Aber was nicht bedacht wurden, waren diese unterschiedlichen Elemente. Wir haben das dann später im weiteren Verlauf dann natürlich noch so ein bisschen angepasst. Wenn man das aber anpassen will, dann muss man sich auch immer überlegen, was sind denn eigentlich so grundlegende Konfliktstile? Und es gibt in der Konfliktforschung, ne, das ist das Buch, der Titel, das ich weiß, das werden die meisten gar nicht mögen, weil es so wahnsinnig weich rauskommt, das ist aber aus der Pädagogik. Es ist so ein bisschen, ich bin okay, du bist okay. Das ist das Buch, ne? Es geht um gewaltfreie Kommunikation. Es ist aber in der Tat auch ein Kommunikationsmodell, was dahinter liegt. Und es hat im Grunde genommen zwei Dimensionen. Das eine ist der Kunde im Recht oder nicht im Recht? Oder sind wir im Recht oder nicht im Recht? Und diese Dimension, wenn man sie nebeneinander legt, dann kommt man halt ganz schnell auf vier Felder. Und wir Berater lieben ja vier Felder. Und wir haben aber auch so einen Mittelpunkt. Ne? Also gehen wir mal davon aus, der Kunde ist im Recht und wir sind im Unrecht. Dann ist der Konfliktstil Unterwerfung. Oder wir kommunizieren auch, wir sind im Unrecht. Das ist ja immer der Unterschied, ne, in der Kommunikation. Wir kommunizieren, der Kunde ist im Recht und wir sind im Unrecht, dann unterwerfe ich mich. Das ist mea culpa, meine Schuld. Es tut mir sehr leid. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe, es ist immer noch sehr respektvoll, aber es ist nicht mehr auf Augenhöhe, weil wir eine Ebene runtergehen. Gehen wir davon aus, der Kunde ist recht, ist im Unrecht. Und wir sind auch im Unrecht. So kommunizieren wir. Dann ist es ein Vermeiden. Ne? Dann ist es ja so, ja, kann ja keiner was für, aber ja, also man entzieht sich. Ne? Man vermeidet, man entzieht sich. Es ist so ein bisschen rumgeeiert. Ein Konfliktstil, den ich selten erfolgversprechend finde und der meist auch nur kurzfristig irgendwie funktioniert. Wenn wir aber sagen, wir sind im Recht und dem Kunden das Gefühl geben, du bist aber im Unrecht, dann ist es so ein Beharren. Na, so ein Abbügel. Nee, tut mir leid, der Zug hatte nur 4 Stunden 50 Verspätung. Ab 5 Stunden gibt es erst die Entschädigung. Ne? Fall gegessen. Beharren auf Verträge. Ne, ich habe da recht. Mir ist das egal, was du denkst. Ich bügel das ab. Ist meist kein guter Konfliktstil und ist auch nicht beziehungsfördernd. Deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, zu sagen, hey, du hast recht, wir haben aber auch recht. Ne? Also der Kunde ist im Recht und wir sind im Recht. Das ist so ein Konsens, so eine Verbrüderung. Ne? Und in diesem Fall, in unserem Szenario jetzt hier, wo es um eine Preiserhöhung geht, haben wir gesagt, okay, der Ausbau der erneuerbaren Energien führt zu höheren Abgaben. Dafür kann ja weder der Stromversorger noch was, noch der Kunde. Und das war die Idee, in dieser Kommunikation auf Konsens und Verbrüderung einzugehen. Ja, also auch da wiederum 4 unterschiedliche Stile. Ne? Ich kann mich unterwerfen, ich kann mich vermeiden und entziehen, ich kann beharren, abbügeln und ich kann den Konsens, die Verbrüderung suchen, idealerweise indem ich auf jemand anderen verweise, der dann im Unrecht ist, ne? Oder der zumindest etwas gemacht hat, für das wir beide nicht. Irgendwo in der Mitte dazwischen ist übrigens der Kompromiss. Wenn ich mir das jetzt dann in die Kommunikation bringen möchte, dann muss ich mir ja wieder überlegen, wie falle ich denn jetzt mit der Tür ins Haus? Und häufige Frage ja, also wenn ihr gefragt wird, gute oder schlechte Nachricht zuerst, was antwortet ihr? Immer die gute Nachricht zuerst. Und idealerweise habt ihr zum Schluss auch nochmal eine gute Nachricht und die schlechte Nachricht, die bettet ihr in die Mitte ein. Gilt für alles. Ne? Also für die Familie, für Frau, Mann, Partner, gilt auch für den Chef, wenn man was verbockt hat. Ne? Gute Nachricht, schlechte Nachricht, gute Nachricht nach hinten raus. Man nennt das auch Primacy-Effekt und Recency-Effekt. Der Primacy-Effekt sagt, Aspekte, die zu Beginn geäußert werden, werden besonders gut im Gedächtnis behalten. Das Gleiche gilt aber auch für den Recency-Effekt. Also das, was am Ende gesagt wird, wird auch ganz gut noch memoriert. Nicht mehr ganz so stark, aber auch noch relativ gut. Das, was in der Mitte passiert, das wird dann gerne so ein bisschen vergessen. Na, deswegen gute Nachricht oder schlechte Nachricht zuerst. Eigentlich immer gute Nachricht zuerst. Primacy-Effekt ist stärker als der Recency-Effekt. Und wenn ihr es richtig haben wollt, dann macht ihr gute Nachricht, schlechte Nachricht, gute Nachricht. Das ist so das, was da drin steckt. Und das haben wir dann auch gemacht in dieser Kommunikation. Und wie ist das abgelaufen? Wir haben dann gesagt, okay, ihr erhöht schon wieder. Und die Kommunikation lief dann folgendermaßen. Erstes, gute Nachricht. Tatsächlich haben wir letztes Jahr trotz steigender Kosten nicht erhöht. Das war so der erste Satz. Stimmt ja auch. Ist die Wahrheit. Erste gute Nachricht haben wir positiv konnotiert. Damit wir wirtschaftlich arbeiten können, führt aktuell kein Weg an der Erhöhung vorbei. Denn der Staat hat ja die EEG-Umlage angepasst. Da können wir nichts für, da könnt ihr nichts für. Und wir verstehen aber, dass es total unangenehm ist. Aber mit der Erhöhung für die EEG-Umlage tun sie etwas Gutes für die Umwelt. Recency-Effekt. Ist natürlich immer die Frage, ne? Wiegt es das auf? Also hat die Zielperson dann auch wirklich das Gefühl, was Gutes für die Umwelt zu tun? Na, von daher war es ein relativ schwacher Effekt. Aber das war das, mit dem wir da reingegangen sind, um diese Primacy, schlechte Nachricht, Recency abzufangen. Das ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie wir rangehen, wenn wir in Krisenkommunikation sind. Also das erste ist nochmal sich überlegen, was ist eigentlich auf der rationalen Ebene, was ist auf der emotionalen Ebene. Wenn ihr Botschaften dann kreiert, denkt immer daran, so eine Botschaft ist nicht einfach nur die Botschaft auf der Sachebene, mit der ihr jetzt argumentiert, sondern versucht euch in euren Empfänger reinzuversetzen und nehmt die vier Ebenen von Schulz von Thun. Das erste ist die Sachebene. Das zweite ist die Selbstbekundung, die Selbstauskunft. Ne? Wie fühle ich mich dabei? Das dritte ist der Appell. Und das vierte ist, wie stehen wir zusammen in einer Beziehung? Ne? Das sind die vier Ebenen, die ihr euch überlegen müsst. Und dann müsst ihr euch Gedanken darüber machen, wie wollt ihr denn mit dem Konflikt umgehen? Ne? Da sind wir wiederum in den vier Dimensionen oder in den vier Feldern des Konfliktstils. Ne? Ihr könnt euch unterwerfen, also der Kunde ist im Recht und ihr seid im Unrecht. Ihr könnt auch abbügeln und sagen, ja, beide sind im Unrecht, ne? Beide haben einen Fehler gemacht, dann ist nicht so schlimm. Das ist nicht abbügeln, sondern das ist das Entziehen, das Vermeiden. So, das Abbügeln wäre, ihr sagt, ihr seid im Recht, ne? Hier laut Paragraph 35 in unseren AGBs, das im Kleingedruckten, da steht ja genau drin, dass wir erst nach 5 Stunden eine Entschuldigung zahlen und nicht nach 4 Stunden und 59 Minuten. Ne? Oder ihr schafft den Konsens, die Verbrüderung und sagt, hey, wir haben ja beide Recht. Und idealerweise leitet man dann auf eine dritte Instanz ab, ne, auf die man dann quasi die Schuld zieht, aber man ist selbst im Konsens. Und wenn ihr dann eure Botschaften kreiert, dann denkt immer daran, Primacy und Recency-Effekt, der Aspekt der Botschaft, den ich als erstes nenne, der wirkt am stärksten. Die Mitte geht dann relativ stark unter und der Recency-Effekt, der wirkt auch nochmal stark, aber nicht ganz so stark wie der Primacy-Effekt. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen damit gegeben, wie ihr eure Krisenkommunikation am besten aufbauen könnt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt mich an unter m.stiller@effektweit.de oder schreibt mich auf LinkedIn an, bucht einen Termin mit mir. Ganz easy über unsere Homepage, ne? Einfach auf effektweit.de gehen und dann Termin ausmachen. Dann landet ihr direkt in meinem persönlichen Kalender drin, könnt euch einen Slot aussuchen. Alles total easy. Ne? Auf jeden Fall liked den Podcast, noch besser abonniert den Podcast und empfiehlt ihn weiter. Wir wachsen nämlich und wir wollen gerne noch mehr wachsen, noch schneller wachsen. Von daher würden wir uns total freuen, wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooler Podcast, hört da auch mal mit rein und wir so an neue Hörer kommen. Und ansonsten freue ich mich auch total, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Hier in den Maschinenraum. Bis dahin. Tschüss.